Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Fragen an den Autor. Heute Herbert Gruhl zu dem Buch »Ein Planet wird geplündert«. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß, die redaktionelle Information gibt Friedrich Hatzenbühler.
Noch nie zuvor gab es mehrere Milliarden Menschen auf dem Planeten wie in diesem Jahrhundert. Noch nie zuvor verlangte jeder Einzelne so viel von dieser Erde wie in den letzten 30 Jahren. Noch nie zuvor gab es eine wirtschaftliche Totalausbeutung bis in die fernsten Winkel dieser Erde, wie sie zurzeit im Gange ist. Noch zu keiner Zeit der Weltgeschichte wussten die Regierungen der Völker so wenig, wie es weitergehen soll, wie heute. Herbert Gruhl hat sich als Sprecher der CDU-CSU-Fraktion für Umweltfragen seit 5 Jahren mit dem Thema Umwelt und Lebensbedingungen für den Menschen befasst und sowohl Linke wie Rechte, wie es scheint, wachgerüttelt. Der Umweltbeauftragte hat seinen Auftrag nämlich so ernst genommen, dass er uns allen das Fürchten lehren kann. Die Schreckensbilanz unserer Politik nennt der Autor sein Buch im Untertitel. Das 19. Jahrhundert führte zur Verelendung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Das 20. Jahrhundert wird zur Verelendung des gesamten Erdballs im 21. Jahrhundert führen. Und noch ein Zitat. Die Bundesrepublik Deutschland kann als Beispiel für eine Reihe anderer Industrieländer stehen, die inzwischen alle in einer Traumlandschaft leben. Die Regierungen verkünden Programme, die nur noch den Stempel des Lächerlichen tragen. Parteien arrangieren Aufführungen in den Parlamenten und auf Parteitagen, die schon einen karnevalistischen Anstrich haben. Gewerkschaften fordern höhere Reallöhne und setzen sie durch, obwohl ihre Firmen nur noch für die Halde produzieren. Und hier noch einige Thesen des Autors. Wir können nicht uferlos wachsen, weder wirtschaftlich noch zahlenmäßig, wenn uns daran liegt, unseren Kindern eine menschenwürdige Erde zu hinterlassen. Die Wirtschaftswissenschaft hat sich nie die Mühe gemacht, die materielle Grundlage menschlichen Wirtschaftens zu erforschen. Der Mensch ist kein Schöpfer von Werten, sondern er verwandelt wertvolle Rohstoffe in Abfall. Und als letzte These, nicht über die Entwicklungsländer wird die Katastrophe hereinbrechen, sondern über die Industrieländer ohne eigene Rohstoffbasis. Zur Person des Autors, Herbert Gruhl, Jahrgang 1921, studierter Landwirt, dann in der Datenverarbeitung tätig, seit 1969 im Bundestag und Sprecher der Unionsfraktion in Umweltangelegenheiten. Fragen an den Autor.
Herr Gruhl, an kritischen Bestandsaufnahmen über Energiekrise, Rohstoffknappheit, Überbevölkerung, Umweltbelastung fehlt es ja nicht. Eigentlich bedeutsam scheint mir in Ihrem Buch, dass hier ein Politiker spricht und zu Ergebnissen kommt, die ihn zwischen die Stühle eigentlich aller Bundestagsfraktionen platzieren. Bei der Kernenergiedebatte im Parlament am vergangenen Donnerstag haben Sie sich in einer persönlichen Erklärung von Ihrer Fraktion abgesetzt, wie die Frankfurter Rundschau meldete. Das heißt, Sie konnten sich der Befürwortung des Baus weiterer Kernkraftwerke nicht anschließen. Ist das richtig? Und wenn ja, was hat Sie bewegt?
Ja, Herr Kalbfuß, das ist richtig. Ich habe das am Donnerstagabend erklärt und vorher auch meiner Fraktion zur Kenntnis gegeben, dass ich mich dem nicht anschließen könnte. Der Hauptgrund ist der, dass ich, wie in meinem Buche dargestellt, ohnehin ein Ende des dauernden Energieeinsatzes vorhersehe und zunächst eine bedeutende Verlangsamung, die ja schon im Gange ist. Und wenn man sich nun fragt, welche Energien können wir in den nächsten Jahren benutzen, dann ist es mit der Kernenergie aus Uran durchaus nicht so gut bestellt, wie das allgemein so hingestellt wird, sondern ich gehe davon aus, dass die Uranvorräte auch nicht bei uns in Deutschland zu finden sind und dass sie weltweit auch knapp sind und in wenigen Jahren immer knapper werden. Darum ist Kernenergie keine Lösung, es sei denn eine Übergangslösung. Und ich frage mich, ob man bloß für eine Übergangslösung derartige Gefahren für viele Generationen auf sich laden soll.
Herr Gruhl, nun gilt Ihre Kritik ja gerade den Politikern, und zwar nicht nur hierzulande in unserem Parlament, sondern eigentlich in allen Industrieländern. Und Sie gebrauchen teilweise recht massive Formulierungen, etwa gerade die Hirne derjenigen, die Verantwortung tragen und zu Entscheidungen befugt sind, scheinen vernebelt. Anderenfalls müsste man sie für Betrüger halten. Ist nun die Stimme des Abgeordneten Gruhle gewissermaßen die des Rufers in der Wüste der politischen Landschaft?
Was mich in den vergangenen Jahren ständig aufgeregt hat, das ist die Tatsache, dass aus den Erkenntnissen der Wissenschaft so wenig Folgerungen in der Politik gezogen werden. Ja, nicht einmal aus dem Erdölschock 1973 sind irgendwelche wesentlichen Forderungen für die Politik hergeleitet worden. Es blieb im Grunde alles beim Alten. Und das kann man ja heute alle Tage beobachten. Keine Zeitung, keine andere Meldung. Also tagtäglich immer wieder von neuen Aufschwung, neuer Konjunktur und all diese Sprüche, möchte ich beinahe sagen, sind im Schwange, wo doch völlig klar ist, dass es auf die Dauer gar nicht mehr so weitergehen kann. Und diese völlige Nichtbeachtung doch ganz klar beweisbarer Tatsachen hat mich geradezu angestachelt, nun meine grundlegende Untersuchung möglichst schnell fertigzustellen und vorzulegen. Aber immerhin, ich habe ja bereits vor 5 Jahren angefangen, daran zu arbeiten.
Meine Damen und Herren, das Buch von Herbert Grohl heißt »Ein Planet wird geplündert«, im Untertitel »Die Schreckensbilanz unserer Politik«, erschienen im S. Fischer Verlag. Und Sie sind wie immer in dieser Sendereihe eingeladen, sich mit Fragen an den Autor, heute Morgen mit Fragen an Dr. Herbert Grohl, an unserem Gespräch zu beteiligen. Wenn Sie das tun wollen, dann bitte rufen Sie uns hier in Saarbrücken an. Unsere Nummer ist Saarbrücken mit der Vorwahl 0681, die direkte Nummer unseres Studios 60 26 26. Und ich schlage vor, dass wir nicht in erster Linie über einzelne Umweltprobleme sprechen, sondern vielmehr aus den bisher jedenfalls nicht oder nur zögernd gezogenen Konsequenzen der Politiker, die ja notwendig sind, um die Entwicklung in eine gewünschte oder wünschbare Richtung umzukehren. Sie sprechen, Herr Dr. Grohl, von einer beträchtlichen Verfilzung zwischen Industrie, Verwaltung und Politik. Und wörtlich heißt es bei Ihnen, Minister und Regierungsbeamte aller Parteien agieren als oberste Aufsichts- und Genehmigungsbehörden und zugleich als Mitglieder von Aufsichtsräten der betroffenen Firmen.
Ja, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es auf einigen Gebieten mit der sogenannten Gewaltenteilung bei uns gar nicht so weit her ist. Diese Verfilzung, von der Sie sprechen, hat sich schon dadurch ergeben, weil die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten so unerhörte Erfolge hatte. Und an diese unerhörten Erfolge versuchten sich natürlich Politiker aller Parteien anzuhängen und das als ihre Verdienste darzustellen. Und sie überboten sich gegenseitig in weiteren Forderungen und weiteren Ankündigungen des Wachstums und des Wohlstandes. Und da wir nun heute erkannt haben, dass dem doch wohl nicht immer so sein kann, dass da einmal Grenzen erreicht werden, stimmt natürlich die Voraussetzung des bisherigen Handelns nicht mehr. Denn bisher war ja das Grundprinzip alles Handelns in Wirtschaft, Politik und wo auch immer, alles Neue ist gut, jedes Mehr ist gut. Das ist der Fortschritt. Der Fortschritt ist unaufhaltbar. Nur fragt man sich nun langsam, wo schreiten wir eigentlich noch hin?
Da kommt erst auch dieser Begriff, von dem Sie ausführlich handeln, aus dem organischen Leben mit hinein, der Begriff des Wachstums, des Wirtschaftswachstums, des Wachstums, des Bruttosozialproduktes und dergleichen mehr. Und Sie handeln im ersten Teil Ihres Buches ausführlich darüber, wie verhängnisvoll und falsch, so sagen Sie, dieser Begriff eigentlich ist.
Ja, vielleicht ist es doch gut, wenn ich darüber einige Worte sage.
Bitte.
Wir haben uns angewöhnt, und ich selbst kann es noch nicht immer vermeiden, vom wirtschaftlichen Wachstum zu sprechen und meinen damit das Wachstum der Produktion, speziell der industriellen Produktion. Wenn man sich das genau überlegt, dann wächst ja hier tatsächlich überhaupt nichts. Denn Wachstum ist aus der organischen Natur abgeleitet. Pflanzen wachsen, Tiere wachsen. Und sie können auch nicht immer zuwachsen. Sie haben ihre Grenzen. Der Tod setzt nämlich ihre Grenzen. Und wenn man nun diesen Wachstumsbegriff auf die Betätigungen des Menschen, auf seine Produktion und insbesondere seine industrielle Produktion überträgt, dann muss man ja feststellen, hier gibt es den Tod nicht. Daher kann hier praktisch oder könnte theoretisch das immer weitergehen. Man könnte also immer mehr produzieren und mehr produzieren und mehr produzieren. Es findet keine Gegensteuerung statt durch den Tod. Also handelt es sich hier auch nicht um Wachstum, sondern um schlichtweg um Produktion, um künstliche materielle Produktion. Und diese beiden Bereiche zu vermischen, das hat auch zu den Irrtümern geführt in der Wirtschaft und zu dem Irrtum heute in der Politik, dass dies etwas ganz Natürliches wäre, dass die Produktion beispielsweise der Kraftfahrzeuge von Jahr zu Jahr wächst. Das ist durchaus nichts Natürliches. Die wachsen nämlich nicht, die werden hergestellt. Und insofern kann man und dürfte man nicht vom Wachstum zum Beispiel der Autoproduktion sprechen oder vom Wachstum der chemischen Industrie und all solchen Unsinn. Denn das ist nichts Organisches, sondern etwas vom Menschen in Gang gesetztes, wofür eine natürliche Gegensteuerung leider nicht vorhanden ist. Und darum muss sich dieses System an irgendeinem Punkt totlaufen, muss sich selbst ad absurdum führen.
Herr Dr. Kohl, nun schreiben Sie an einer Stelle, inzwischen ist es die zeitaufwendigste Aufgabe der Parlamentarier geworden, das Vorhandene immer so zu verteilen, dass die größtmögliche Zahl bei guter Laune gehalten wird. Aber was um Himmels Willen soll ein Parlamentarier, der von Wählern abhängig ist, eigentlich tun, als seine Wähler bei guter Laune zu halten, also sie zur Wiederwahl zu bewegen?
Ja, die Sache hat natürlich zwei Seiten. Es war ja nicht immer so, wenn man längere Zeiträume der Geschichte überblickt, dass die Bürger eines Landes Jahr für Jahr mehr gefordert haben und mehr haben wollten. Das gab es früher überhaupt nicht. Das ist eine Erscheinung, die insbesondere bei uns nach dem letzten Weltkrieg eingetreten ist. Dieses eben sogenannte, muss ich sagen, wirtschaftliche Wachstum, das ständige Mehr. Und dies war also einer derartigen Selbstverständlichkeit geworden und keiner hat gesagt, dass das ja irgendwie mal ein Ende haben müsse, dass es nicht auf allen Gebieten und immer wieder mehr gäbe. Und das war also das Natürlichste von der Welt und jedes Kind erfuhr ja heute schon in der Schule, dass eben dies so ist und dass das richtig ist. Und dann kann man bei dieser Einstellung der Völker von den Politikern natürlich nichts anderes erwarten. Aber die zweite Seite, die ich andeutete, ist ja die. Und insofern haben die Politiker doch eine Schuld. Sie haben ja auch ihren Wählern eingeredet, dass das das einzig Richtige ist. Sie haben ihnen ja gesagt, das muss ja jedes Jahr mehr sein. Und wenn eine Regierung oder eine Partei das nicht zustande bringt, dann taugt sie nicht. Dann muss eine andere heran, die das zustande bringt. Und man hat gesagt, natürlich, es ist euer Recht, dass ihr jedes Jahr mehr haben müsst. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr noch mehr bekommt, als ihr überhaupt wollt. Und das ist nun nicht nur allein eine Erscheinung der Demokratie, das ist im kommunistischen Machtbereich genauso. Auch die kommunistische Lehre beruht ja darauf, dass man eines Tages ein Stadium der Fülle erreichen würde, wo so viel da ist, dass jeder sich nur nehmen brauche, was er haben möchte, dass also dann gar kein Geld mehr nötig sein würde im Stadium des Kommunismus. Also ein weltweiter Vorgang. Und der hat sich tatsächlich inzwischen rund um den Planeten ausgebreitet, denn die früher noch einfach lebenden Völker sind ja von dieser Welle auch überrollt worden und alle Entwicklungsländer, der Name sagt es schon, sind nun da zu der Überzeugung gekommen, dass sie sich dahin entwickeln müssten, wo wir auch stehen. Was die Probleme natürlich noch unerhört verschärfen wird, wenn die Entwicklungsländer den gleichen Lebensstandard erreichen möchten, wie wir auch. Aber wir haben denen das ja die ganzen Jahrzehnte eingeredet, dass das geht und dass sie das verlangen müssten.
Fragen an den Autor, meine Damen und Herren, heute Morgen Fragen an den CDU-Parlamentarier Herbert Gruhl zu seinem Buch »Ein Planet wird geplündert«. Die Nummer, unter der Sie uns anrufen, unter der Sie Fragen stellen können, heißt Saarbrücken, 0681 ist die Vorwahl. Die direkte Nummer unseres Studios 60 26 26. Und hier ist der erste Anruf.
Herr Gruhl, wäre es dann nicht allerhöchste Zeit, dass Sie dann die CDU die, in der Sie Ihre Thesen auf keinen Fall durchsetzen können, zu verlassen und zu der SPD zu gehen, um dort mit Hilfe der Jungsozialisten Ihre Thesen zu verwirklichen?
Innerhalb der SPD insgesamt gesehen sehe ich durchaus keine andere Haltung in Bezug auf die von mir eben angeschnittenen Themen als in der CDU, CSU auch und auch als in der FDP. Gerade unter dem jetzigen Bundeskanzler ist bekannt, dass er bei aller Gelegenheit vom Wiederaufschwung spricht und von der erneuten Konjunktur, und der Wirtschaftsminister Friedrichs tut es gleichermaßen. Und soweit ich das in Bonn überblicke, haben in der SPD diejenigen, die in der alten Art und Weise weiter wirtschaften wollen, eine ganz überragende Mehrheit. Und nun sprachen Sie von den Jungsozialisten. Ich glaube, auch dort ist das Bild nicht einheitlich. Es gibt unter den Jungsozialisten Gruppen und Strömungen, die durchaus in die Richtung tendieren, wie ich sie vertrete. Es gibt aber auch andere Strömungen, die auch das Heil der Zukunft in immer höherer Produktion sehen und lediglich die bessere Verteilung und die gleichmäßigere Verteilung zum Ziel haben, aber doch das ständige Wachsen der Produktion voraussetzen. Darum tut es mir sehr leid, dass ich in anderen Parteien, ich möchte die FDP gleich einschließen, keine Chance sehe, dass man dort schon so weit ist, diese neuen Gedankengänge irgendwie zu verwirklichen, bis auf Einzelgänger, die es in diesen Parteien gibt. Und es ist zum Beispiel bekannt, dass Herr Eppler in vieler Hinsicht in seinem Buch Ähnliches geäußert hat wie ich.
Dann finde ich in der gestrigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen kurzen Artikel über Sie, Herr Gruhl, von Wilma Sturm geschrieben. Und da heißt es im letzten Absatz: Gruhl überzeugt nicht nur durch Argumente. Wer ihm begegnet, spürt, dass der Mann sich bemüht, selber so zu leben, wie er es in seinem Buch fordert. Er wohnt mit seiner Frau und 4 Kindern in einem kleinen Fertighaus, fährt sein Auto im 8. Jahr. Seine Frau verzichtet wegen des Wasserverbrauchs auf eine Geschirrspülmaschine und heizt die Räume nicht über 18 Grad. Ist das denn auch ein Ansatz zur Bewältigung der Probleme? Wollen Sie ein Beispiel geben?
Es ist so, dass hier das Beispiel natürlich nicht viel hilft. Wir haben ja die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte immer Einzelbeispiele von Menschen gehabt, die eine besondere Lebensweise führten, ohne dass die Allgemeinheit dies übernommen hat. Und ich sehe mich hier in dieser Weise durchaus nicht als Asket. Wie ich übrigens der Meinung bin, man solle nichts übertreiben. Aber insofern ist es für mich doch auch eine existenzielle Entscheidung, dass ich mir sage, ich muss irgendwie auf einigen Gebieten den Anfang machen bei Erkenntnissen, auch wenn sie sich noch nicht allgemein durchsetzen lassen. Ich will damit eigentlich kein Beispiel geben, sondern ich will mich eben so verhalten, wie das etwa mit meinen Ansichten übereinstimmt.
Der nächste Anruf, bitte.
Ich möchte den Otto fragen, warum wir in letzter Zeit auf der ganzen Breite, sei es nun mit Benzin und Öl oder sei es nun mit Autos oder sei es nun mit Ernährung oder was es auch sei, immer wieder hören, es ist alles in der Welt nicht mehr da. Wozu haben wir 25 Jahre Deutschland aufgebaut? Und wieso konnten in den vergangenen 25 Jahren so viel Energien und so viel Rohstoffe hierher fließen, die teilweise jedes Jahr in der Welt wieder nachwachsen? Und jetzt plötzlich ist nichts mehr da. Ich will nichts gegen die Mineralien sagen, die sich langsam erschöpfen. Aber da sollte der Autor uns nicht zurufen, wir müssen auf Energie oder Produktion verzichten, sondern da sollte der Autor sich mehr an die Kreise wenden, die kurzlebige Produktion oder sogenannte Schundproduktion herstellen und immer wieder große Mengen neuer Rohstoffe und große Mengen neuer Energien verbrauchen, als wie nur dem Bürger immer wieder für seine Arbeit, die er 25 Jahre geleistet hat, den Wink mit dem Zaunpfahl zu geben, ihr müsst jetzt langsam auf alles wieder verzichten. Denn es ist so komisch, dass alles, was überhaupt noch da ist, aber alles, egal ob das eine Dienstleistung von der Post ist oder ob das irgendein Rohstoff ist, plötzlich so verschlechtert ist oder in so geringem Maße da ist, dass man gar nicht glauben kann, dass das nicht mit geschickter und besserer Organisation langlebiger zu produzieren geht, beziehungsweise dem Einzelnen nicht den Verzicht auf irgendwelche Dienstleistungen aufdrängen muss.
Ich sage an keiner Stelle, es ist nichts mehr da, sondern ich sage, es wird eines Tages nichts mehr da sein. Und zwar natürlich auch nicht in dem Sinne, dass überhaupt nichts mehr da ist, sondern auf wesentlichen und wichtigen Gebieten wird in einigen Jahrzehnten nichts mehr da sein. Nun haben Sie schon sehr richtig unterschieden zwischen dem, was nachwächst und dem, was nicht nachwächst. Leider verbrauchen wir ja in zunehmendem Maße die Dinge, die eben leider nicht nachwachsen.
Denn kein Bodenschatz wächst nach.
Ja, eben. Der Anrufer sprach von mineralischen Rohstoffen. Die wachsen also nicht nach. Und darum dürfen wir nicht von dem gegenwärtigen Zustand ausgehen, sondern von dem, den wir in einigen Jahren und Jahrzehnten haben werden, wenn diejenigen, die bisher bereit waren, für billiges Geld uns solche einmaligen Bodenschätze zu liefern, es nicht mehr tun werden. Und diese Entwicklung ist ja seit 1973 in Gange. Sie überlegen sich, ob sie überhaupt so viel verkaufen sollten und ob sie das dann nicht zu viel höheren Preisen verkaufen sollten. Diese ganze Entwicklung ist ja im Gange und die Pariser Rohstoffkonferenz befasst sich damit. Nun wurde sehr richtig gesagt, dass die Dienstleistungen immer schlechter werden. Aber, da bitte ich mein Buch zu lesen, das hängt ja damit zusammen. Die gesamte menschliche Tätigkeit in den Industrieländern richtete sich vorwiegend auf die Produktion, auf die materielle Produktion und nicht auf die Produktion für Dienstleistungen. In den Dienstleistungsberufen war in dem sogenannten Boom der letzten Jahre ja überhaupt keine Arbeitskraft zu bekommen. Das wollte niemand machen, weil es dort das Wenigste zu verdienen gab. Und ich stimme dem zu, auf dem Gebiete der Dienstleistungen haben wir jede Menge Einsatzmöglichkeiten. Das ist aber, das darf man nicht in einen Topf werfen, das ist ein radikaler Unterschied zwischen eben Dienstleistungen auf der einen Seite, die wenig materielle Ressourcen brauchen, die auch wenig Energie brauchen, denn da arbeitet der Mensch mit seiner eigenen Arbeitskraft. Infolgedessen kann man dort auch nicht so fantastisch rationalisieren, wie man das in der Industrie getan hat. Und auf der anderen Seite arbeiten wir eben in der Industrie mit diesen einmaligen Ressourcen, die wir gar nicht mal selber haben bei uns im Lande, sondern die wir aus aller Welt herbeischaffen müssen. Und das wird nicht mehr so sein, auch wenn es zurzeit, wie sehr richtig der Anrufer sagte, noch so ist.
Aus seiner Stimme höre ich noch die Besorgnis heraus, Herr Dr. Kruhl, die wahrscheinlich viele unserer Zuhörer teilen. Wir haben nun, viele von uns haben es zu einem beträchtlichen Wohlstand gebracht und zu einem beträchtlichen Maß an Freiheit werden wir uns ja oft genug rühmen. Sie sagen allerdings an einer Stelle Ihres Buches, der Staat muss jetzt tatsächlich viele Freiheiten entschlossen aufheben, um das Chaos zu verhüten. Was meinen Sie damit?
Ja, ich habe eine Frage auch des Anrufers nicht ganz beantwortet, indem er sagte, wir müssten nun sofort zurück zum geringeren Verbrauch. So schnell wird das nicht gehen, sondern dieser Zwang wird erst dann eintreten, wenn wir nicht mehr genügend Rohstoffe aus der übrigen Welt bekommen. Also diese Forderung, dass wir sofort zurück müssten, stelle ich nicht auf. Ich behaupte nur, wenn wir unseren Verbrauch ständig steigern, dann kommen wir in einer immer gefährliche Situation des totalen Zusammenbruches und dem sollten wir insofern vorbeugen, dass wir den heutigen Wohlstand zu stabilisieren versuchen. Nicht zu steigern, sondern zu stabilisieren. Nun, Herr Kalfus, helfen Sie mir bitte, Sie hatten eben eine andere Frage noch angehangen.
Nein, genau in diese Richtung habe ich gefragt. Ich habe einfach zitiert aus Ihrem Buch. Der Staat, so sagen Sie, müsse jetzt tatsächlich viele Freiheiten entschlossen aufheben.
Ja, daran wollte ich anknüpfen.
Und zwar, um das Chaos zu verhindern. Sie sehen ja, also eine chaotische Entwicklung als drohende Möglichkeit.
Ja, und daran kann ich jetzt anknüpfen. Je früher wir damit anfangen, und das hatte auch der Anrufer gesagt, sinnlose Produktionen gar nicht erst in Gang zu setzen.
Oder auch sinnlose Produktionssteigerung fortzuführen.
Wie er auch richtig sagte, langfristige Güter herstellen, statt der bisher kurzlebigen, umso besser werden wir der zukünftigen Entwicklung begegnen können. Und darum, meine ich, müssen wir uns recht früh darauf einstellen und möglichst schon jetzt, um eben nicht erst zu warten, bis nichts mehr da ist.
Die beiden nächsten Anrufe, bitte.
Könnten wir nicht von den Naturvölkern lernen? Da könnten wir eigentlich sehen, wie die mit der Natur nämlich umgehen. Nämlich viel besser als wir. Ich möchte da mal Herr Gruhl fragen, wie er das sieht.
Es ist wirklich so, dass Kernreaktoren praktisch wie ins eigene Land gelegte große Minen in einem Konfliktfall wirken können, wenn sie entsprechend von einem militärischen Gegner zur Detonation gebracht werden können. Wenn das der Fall ist, welche Vorkehrungen kann man dagegen treffen oder hat man getroffen?
Ich habe in dem Buch das auch gesagt, dass wir von den Naturvölkern durchaus lernen können. Sie gehen nämlich mit den Materialien und den Energien nicht so sorglos um, wie wir das tun, und verschwenden sie, sondern sehr schonend und sehr konsequent. Das heißt aber eben auch, dass sie nicht so riesige Mengen an materiellen Produktionen in den Gang setzen. Und da wird natürlich sofort der Einwand gemacht, ja, wir können nicht mehr wie die Naturvölker leben. Das können wir leider nicht, oder nicht, will ich gar nicht sagen leider, sondern dies ist vorbei. Wir haben ein Stadium erreicht und auch eine Bevölkerungszahl auf diesem Planeten erreicht, dass wir nicht mehr so leben können, wie das früher einige 100 Millionen Menschen auf diesem Planeten konnten. Aber durchaus auch die industrielle Wirtschaft und unser privates Verhalten kann wieder von diesen Völkern vieles lernen und anders gestalten. Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Im alten Rom wurde die Klosettspülung, muss ich mal sagen, also die Abspülung der Fäkalien, nicht mit sauberem Wasser vorgenommen, mit Trinkwasser, wie wir das bei uns tun, denn dort wurden sie abgespült mit dem Badewasser. Das war bereits ein hohes Kulturvolk und kein Naturvolk, und das hat auch noch solche praktische Methoden gehabt. Also da müssen wir sehr viel wieder zu solchen praktischen Methoden zurückkehren. Zu der zweiten Frage. Atomreaktoren gleich Minen oder gleich ein Pulverfass. In diesem Zusammenhang bitte ich, meine Ausführungen im Bundestag am 22. Januar nachzulesen. Da habe ich das offen ausgesprochen. Ich glaube, das ist bisher im Bundestag noch nie so klar ausgesprochen worden wie am 22. Januar. Man hat sich immer vor dieser Frage gedrückt. Natürlich bedeutet ein Überziehen unseres Landes mit Dutzenden, und in Zukunft meinen ja einige sogar Hunderten, von Atomreaktoren, dass wir hier dann auf einem Pulverfass sitzen. Jeder Angreifer kann durchaus mit konventionellen Waffen solche Werke zerstören und ihre Radioaktivität freisetzen. Und er wird sogar dann auch immer behaupten können, dass das gar nicht in seiner Absicht gelegen habe, sondern dass leider Gottes zufällig dieses und jenes Werk getroffen sei. Und ich frage mich jetzt tatsächlich und habe es im Bundestag offen gesagt, ob das nicht eine Schizophrenie ist, wenn man auf der einen Seite unser Land verteidigen will, was ich für richtig halte und alle Anstrengungen ja auch befürwortet habe, wenn man sich sozusagen auf diese Weise selbst auf ein Pulverfass setzt. Aber hier haben wir ein typisches Gebiet, wo die Linke nicht weiß, was die Rechte tut.
Die beiden nächsten Anrufe.
Trinkwasser und Abwasser stehen ja in einem gewissen Verhältnis zueinander. Trinkwasser wird immer mehr benötigt, Abwasser wird immer mehr produziert. Um ein gewisses Gleichgewicht wieder in diese Trinkwasser-Abwasser-Geschichte zu bringen, erfordert es ja entsprechende Kläranlagen. Kläranlagen sind verständlicherweise sehr teuer, und dahin geht meine Frage. Es gibt billigere Möglichkeiten. Meine Frage ist nun, hat man sich mit dieser Sache einmal beschäftigt und inwieweit bestehen Chancen, dadurch die Kläranlagen auch für kleinere Orte in größerer Menge zu produzieren?
Hier ist Wagner Rentes. Sehen Sie mal, der hat eben gesagt, die Frau Kohl wird ihre Wohnung nur heizen bis zu 18 Grad. Wissen Sie, was 18 Grad ist in der Wohnung? Wenn draußen 10 bis 15 Grad Kälte ist und ich sitze in der Wohnung drin mit 3 oder 4 kleinen Kindern, wissen Sie, was 18 Grad ist? Die sollten es schöner machen, wie es ist. Nimm mal.
Vielleicht zur zweiten
ja,
Frage.
Ja, um gleich auf die 18 Grad zurückzukommen. Es soll ja jeder dies heizen, was er für richtig hält. Und es sollte hier keinerlei, das habe ich ja auch vorhin gesagt, ich wollte hier gar nicht mal ein asketisches Beispiel oder derartiges geben. Dass aber die Überheizung insbesondere unserer Bürohäuser in den letzten Jahren geradezu ein Wahnsinn ist, weil er nämlich die Anfälligkeit der Menschen für Krankheiten erhöht, das dürfte also auch klar sein. Und ich bitte, das nicht zu hoch zu bewerten. Wir werden natürlich mit 18 Grad Beheizung unserer Wohnungen nicht die Weltprobleme lösen, sondern das ist also ein kleines Teilchen. Den vorhergehenden Anrufer bitte ich doch, mir das mal schriftlich zuzuschicken, was er mit billigeren Abwasserbehandlungen meint. Ich könnte mir zwar einiges denken, aber vielleicht hat er noch irgendwie spezielle Vorschläge, die für uns sehr wertvoll wären. Es ist sicherlich völlig klar, dass wir in den nächsten Jahren, wenn der Trinkwasser, der ja zugleich Badewasser und Autowaschwasserverbrauch ist, immer weiter so steigt wie bisher, wir in wenigen Jahren überhaupt nicht mehr genügend Trinkwasser haben werden, insbesondere wenn wir in trockene Jahre wieder geraten. Es gibt bei der Abwasserbehandlung ja in der Industrie die Methode, dass im eigenen Kreislauf gearbeitet wird, dass man also das Wasser selbst wieder zu dem Reinheitsgrad bringt, wie man es für die eigenen industriellen Zwecke braucht, statt es sofort in den nächsten Fluss zu leiten. Das ist zum Beispiel eine billigere Methode. Es gibt billigere Produktionsmethoden. Und ich habe mich schon vor Jahren einmal gefragt und das auch veröffentlicht, ob wir es in Zukunft uns noch werden leisten können, nur eine Leitung zu haben für Trinkwasser, weil es eben dann nicht mehr reicht, sondern ob wir nicht Trinkwasser in einem getrennten System haben müssten und das sogenannte Brauchwasser zum Baden, Waschen und dergleichen in einer anderen. Aber die Probleme einer doppelten Leitung sind natürlich auch völlig bekannt und dies ist nicht so einfach zu lesen. Darum sehe ich die größeren Chancen darin, in Zukunft die Abwasserbelastung der Flüsse einmal zu vermindern und zweitens die Klärmaßnahmen zu erhöhen, mit welchen technischen Mitteln auch immer.
Herr Peter Kohl, ich habe eben eine Meldung hereingereicht, die nicht unser Gespräch, aber die Verkehrslage in Rheinland-Pfalz betrifft. Und diese Meldung möchte ich ganz gerne vor allem für die Autofahrer, die uns vielleicht auch jetzt zuhören, durchgeben. Es heißt hier, in ganz Rheinland-Pfalz liegt eine mehr oder weniger geschlossene Schneedecke. Schneehöhen liegen zwischen 2 und 15 Zentimeter. Im Hunsrückraum, Hermeskeil und Birkenfeld zurzeit starker Schneefall, sonst örtlich verschieden leichter Schneefall. Und die Polizei meint, man solle vorsichtig fahren. Dr. Kohl, bei unserem Gespräch und vor allem bei Lektüre Ihres Buches bewegt mich immer wieder die Frage, die Sie ja auch pausenlos stellen. Was kann eigentlich, was müsste von der politischen Seite aus geschehen, um wünschbare Entwicklungen in Gang zu setzen? Sie selbst stellen fest, das Klima in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, aber auch das Klima in westlichen Industrienationen überhaupt, hat sich verändert. Die Leute sind, unsere Mitbürger sind wesentlich aufgeschlossener all diesen Umweltfragen gegenüber. Und trotzdem erleben Sie, dass die politischen Entscheidungsprozesse mit einer unglaublichen Zähigkeit vonstatten gehen. Es dauert also jahrelang, bis man etwa zu einer neuen Abgasvorschrift, bleifreies Benzin und sowas kommt. Es dauert unendlich lange, bis man ein großes Industriewerk, das längst bekannt ist als einer der Hauptwasserverschmutzer, bewegen kann, hier zumutbare Vorkehrungen zu treffen und dergleichen mehr. Woran liegt es nun eigentlich, dass solche wirklich allen zugutekommenden Entwicklungen so langsam laufen? Sind es Interessenkonflikte?
Ja, Sie erleben ja täglich selbst, wie laut sofort die betreffenden Interessenvertreter auf dem Plan sind, wenn etwas eingeleitet werden soll, was ihnen nicht passt. Denken Sie zum Beispiel bei der Benzin-Blei-Gesetzgebung an den ADAC, welches Geschrei er veranstaltet hat dagegen. Und welches Geschrei hat es von Seiten vieler Kreise, auch der Autofahrer leider, gegeben, als es im Zusammenhang mit der Erdölkrise um die Geschwindigkeitsbegrenzung ging. Man will dieses und jenes einfach gar nicht.
Herr Dr. Kohl, aber dennoch wurden diese verkehrsfreien Sonntage eigentlich recht angenehm empfunden von sehr vielen Leuten, zur Überraschung derer, die sie anordnen mussten.
Ja, ich komme gleich zu dem nächsten Punkt. Ich beobachte eigentlich eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem Denken einer großen Zahl, ich will nicht sagen der Mehrzahl, aber einer großen Zahl der Bürger in unserem Land und derjenigen, die die Verantwortung tragen. Die Verantwortung tragen, die sind in ihren alten Denkkategorien und ihren alten Schemata weiterhin befangen. Sie glauben, sie könnten den Menschen in unserem Lande dies und jenes gar nicht zumuten. Das ist ja gar nicht so. Wenn man denen offen sagt, wie die Lage ist, und dass sie große Gefahren auf sich nehmen, wenn sie in ihren Forderungen und Erwartungen so weiter sich verhalten wie bisher, dann begreifen die Menschen das auch. Aber ich sagte ja schon heute eingangs, man hat ihnen ja die ganze Zeit eingeredet, dass es Jahr für Jahr mehr sein muss. Und wenn es nicht wäre, dann wäre etwas nicht in Ordnung, dann wären hier unfähige Leute und dann müsste irgendwie doch der alte Zustand wiederhergestellt werden. Und diese Diskrepanz entsteht tatsächlich auch dadurch, dass die Aufklärung durch Wissenschaft, durch Zeitungen und andere Medien ja einen Stand erreicht hat, dass die Bürger doch viel skeptischer geworden sind und nicht mehr alles glauben. Ich will noch schnell ein Beispiel sagen, zum Beispiel die Kernkraftgegner in Wiel. Die argumentieren ja durchaus nicht nur lokal, indem sie sagen, baut mal das Werk woanders hin, nur nicht bei uns, sondern sie haben sich derartig grundsätzlich mit unserem ganzen Wirtschaftssystem auseinandergesetzt. Die wissen bereits, dass Energie menschliche Arbeitskraft ersetzt und nicht Arbeitsplätze schafft, was ja aber noch gängige Rede heute überall ist, Energie schaffe Arbeitsplätze. Das ist ja im Grundprinzip überhaupt nicht der Fall. Je mehr künstliche Energie einsetze, umso mehr menschliche Handarbeit mache ich überflüssig. Das ist natürlich der Fortschritt. Auf der anderen Seite, der Mensch braucht sich weniger anzustrengen und bekommt viel Güter. Aber der Fortschritt stößt eben heute auf die Grenzen, dass immer mehr Energie nicht bereitgestellt werden kann und immer mehr einmalige mineralische Rohstoffe auch nicht bereitgestellt werden können und dann noch zu immer höheren Preisen. Das begreifen heute schon die Bürger, wenn man ihnen das erklärt. Nur in der Wirtschaftstheorie, da begreift man es noch nicht.
Die beiden nächsten Anrufe, bitte.
Nach meinem Beobachten vermisse ich, dass unsere Massenmedien nicht genug und nicht oft genug Gelegenheit nehmen, in objektiv sachlicher Weise auf eine Bewusstseinsumstellung hinzuwirken. Herr Dr. Kohl, wie könnte man hier Abhilfe schaffen?
Ja, ich möchte auch den Autor fragen. Und zwar möchte ich einmal sagen, dass also dieser Autor, ich habe das Buch gelesen, mir fast aus der Seele spricht. Und meine Fragen sind erstens, sieht der Autor überhaupt eine Chance, diese seiner Ansicht politisch in der nächsten Zeit zu realisieren? Und zweitens, was sagen denn diese Gewerkschaften dazu, die ja immer vorgeben, dass sie die gesellschaftlichen Probleme ganz genau beachten und beobachten? Und dann müssen die doch schon lange auf den Tisch gestiegen sein und dagegen anzugehen, dass also das hier, was in seinem Buch geschrieben wird, endlich verwirklicht wird.
Zu der ersten Frage, die Medien tun nicht genug, möchte ich sagen, sie tun eine ganze Menge. Und dass schon ein derartiger Bewusstseinsstand bei uns vorhanden ist, ist auch ihrer Tätigkeit zuzuschreiben. Ich gebe aber der Anruferin insofern recht, dies geht natürlich zum großen Teil noch unter der übrigen Flut von Meldungen, Darstellungen, Auseinandersetzungen, Interessenkämpfen und dergleichen. Innerhalb der Gesamtheit nimmt dieser Sektor der Aufklärung über die Zukunft einen doch noch sehr bescheidenen und geringen Teil ein. Er müsste sich um das Mehrfache vergrößern und auch viel stärker in Schulen, Universitäten und so weiter hineinwirken. Dem gebe ich recht.
Ich wollte nur eben hinweisen auf die Schwierigkeit auch der Journalisten. Gerade der Fall Wiel hat gezeigt, dass es also massive Beeinflussungen gegeben hat, nicht etwa Berichterstattung total zu verhindern, aber in einer anderen Richtung zu haben, etwas ausgewogen heißt es heute meistens, etwas weniger alarmierend vielleicht zu berichten. Einflüsse eben nicht von Rundfunkanstalten selbst, auch nicht von der Öffentlichkeit schlechthin, sondern von verschiedenen politischen Seiten. Und so ist es ja häufiger geschehen, auch bei anderen Fällen, in denen sich Journalisten aufgerufen fühlten, engagiert auf einen alarmierenden Zustand hinzuweisen, also gewissermaßen Bürgerinitiativen eine weitertragende Stimme zu geben und die dann behindert worden sind.
Mir ist das sehr wohl bekannt und ich darf auch an dieser Stelle meine Hochachtung vor den Journalisten hier aussprechen, die nicht davor zurückgescheut haben, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Und wir werden in den nächsten Jahren ohnehin gezwungen sein, noch viel mehr unangenehmere Wahrheiten auszusprechen. Gott sei Dank haben wir insofern eine gewisse freie Presse oder relativ freie Presse und Rundfunk. Wir wissen ja, welches Theater es dort auch überall gibt. Wir hoffen, dass mindestens dieser Zustand an Freiheit, die Meinung zu äußern, erhalten bleibt, den wir bisher haben. Und dafür treten wir ja auch in der Demokratie ein. Und die nutze ich ja auch, um durch mein Buch und auf andere Weise diese Gedankengänge zu verbreiten. Wir haben, wie der zweite Anrufer eben sagte, natürlich auf der anderen Seite höchst politisch wirksame Gruppen, die dem entgegenarbeiten. Und dazu gehören leider, das muss ich sagen, auch die Gewerkschaften, zumindest in ihrer offiziellen Meinung. Sie haben ja, der DGB hat ein Umweltprogramm entwickelt. Das betrifft jetzt gar nicht mal die zukünftige Entwicklung, Rohstoffe, Energieversorgung und so weiter, sondern Umwelt, Schutzpolitik im engeren Sinne. Und ich verhehle nicht, dass dieses Umweltprogramm des DGB enttäuschend ist. Man will dort niemandem wehe tun. Man geht auch immer noch von der alten, falschen Voraussetzung aus. Viel Energie schaffe Arbeitsplätze, darum ja auch die Äußerungen der Gewerkschaften in der letzten Zeit für Kraftwerke, für Kernkraftwerke und so weiter, weil dort auch immer noch den alten Wirtschaftstheorien angehangen wird. Und die Frage eben, was ist politisch zu realisieren? Im Augenblick noch furchtbar wenig. Und wenn nicht die weitere Entwicklung uns zu Hilfe kommt, werden wir wenig realisieren. Die weitere Entwicklung kommt uns aber zu Hilfe. Sie kommt uns insbesondere dann zu Hilfe, wenn sich ständig weiter herausstellt, was ja der Fall ist, dass die Wirtschaftswissenschaftler dauernd falsche Prognosen in die Welt setzen und die Politiker sie übernehmen. Mit der Zeit wird der Bürger sich wohl nicht dauernd an der Nase herumführen lassen. Er wird wohl dann nach anderen Darstellungen suchen, die dann einen größeren Wahrheitsgehalt haben und die uns in der Zukunft weiterhelfen. Aber das ist auch ein Aufklärungsprozess innerhalb der Politik und innerhalb der Parteien. Und in Bezug auf die Realisierung befürchte ich allerdings das eine, dass dieser Prozess so lange dauert, dass wir zu spät kommen, dass die Knappheit, die ja sehr schnell in eine katastrophale Entwicklung umschlagen kann, auf diesem und jenem Gebiet uns eines Tages einholen und überholen wird und wir dann nur noch immer reagieren, statt zu agieren.
Herr Dr. Gruhl, vielleicht können Sie mir folgen, wenn ich die Haltung des DGB ein bisschen anders sehe als Sie. Ich glaube, die Gewerkschaften verstehen sich doch in erster Linie als Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Und man muss fragen, wieso sollen eigentlich nun Leute, die voriges Jahr und auch jetzt noch teilweise ihren Arbeitsplatz verloren haben, ihren Arbeitsplatz bangen, die nicht wissen, wie es weitergeht, wieso sollten gerade die nun beginnen, mit all den wünschbaren Maßnahmen zu einer menschlicheren Umwelt, wenn die Politiker eigentlich nun gar nichts vormachen in diese Richtung oder nur sehr zögernd an all diese Probleme herangehen, oft gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht, weil sie schon auf die nächste Wahl fixiert sind.
Ja, die Gewerkschaften haben doch auch ganze Institute und Stäbe, die dafür arbeiten. Und die müssten doch eigentlich nun darauf kommen, dass es hier nicht mehr nur um den Umweltschutz geht, sondern dass es überhaupt um das Gesamtproblem geht, Energieeinsatz, Rohstoffeinsatz, Arbeitsplatz. Und dass, wenn wir das vorübergehend wieder mit alten Mitteln lösen sollten, was ja schon unwahrscheinlich geworden ist, dieses Problem auf die nächsten Jahre damit nicht gelöst ist, sondern mit erhöhter Schärfe auf uns zukommt. Denn Tatsache ist doch zum Beispiel eins und bereits auch wissenschaftlich erwiesen, die Konjunkturprogramme der letzten Jahre, die dienten zwar zum Teil auch dem Schaffen neuer Arbeitsplätze, Aber die Milliarden, die dort hineingeflossen sind, die dienten zum großen Teil auch zu einer Rationalisierung der Betriebe. Mhm. Das heißt nämlich zum Freisetzen von Arbeitskräften. Und dieser Punkt, der müsste mal gründlich überprüft werden, auch von den Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften, wie andere Interessenvertretungen auch, wie alle anderen Bürger, müssen in Zukunft ihre Betrachtungen so aufbauen, dass sie nicht nur an heute und an unseren heutigen und ihren heutigen Lebensstandard denken, sondern wir sind heute an der Wende, an der planetarischen Wende. Wir müssen heute in unser Tun und Handeln auch die zukünftigen Generationen mit einzubeziehen. Und da kommt man natürlich auf vielen Gebieten zu gegenteiligen Schlussfolgerungen. Das, was für heute, für den Augenblick richtig ist, ist auf Jahrzehnte gesehen verheerend.
Und vielleicht, Dr. Kohl, können wir von Entwicklungsländern eine ganze Menge lernen. In Ihrem Buch findet sich ein ausführliches Zitat aus einer Rede des Präsidenten von Zaire, General Mobutu Sese Seko. Und am Schluss heißt es dort: Vielleicht wird morgen der Reichtum eines Volkes an seinen Bestrebungen für die Erhaltung der Natur, seiner Umwelt gemessen. Mit einem Wort, daran, ob es ihm gelang, seine eigene Seele zu erhalten.
Ja,
ein recht bedenkenswerter Satz.
Ja, und weil er so bedenkenswert ist, habe ich ihn auch zitiert. Und da ist mir schon von verschiedenen Seiten der Vorwurf gemacht worden, wie können Sie eigentlich diesen Mann zitieren, der in seinem Lande im Grunde die Politik gar nicht betreibt, die in dieser Rede zum Ausdruck kommt. Er betreibt dort auch eine Politik der Industrialisierung des Landes, der Zusammenballung der Menschen in gewissen Großstädten und kümmert sich im Grunde um diese klugen Erkenntnisse, die er in der Rede ausgedrückt hat, gar nicht. Es ist ein totaler Widerspruch. Dieser Widerspruch wurde von mir auch schon im Buch angemerkt, dass das nun nicht ganz so einheitlich ist. Aber trotzdem fand ich doch es bemerkenswert, dass diese logischen Gedankengänge dort auch vorhanden sind. Wie groß und mächtig sie ihnen auch immer sein mögen. Und insofern habe ich sie mit aufgeführt und sie geben eine gewisse Richtung doch wohl an, die für andere bedenkenswert ist, vor allen Dingen für andere Entwicklungsländer bedenkenswert ist, um nicht in diese verheerende Entwicklung hineinzukommen, wie wir sie unbedachterweise in den letzten Jahrzehnten genommen haben. Und es ist eine Frage dann auch der Ethik und der moralischen Einstellung des Menschen, wie er die Natur behandelt und eben auch, ob er an die nächste Generation und weitere Generationen noch mitdenkt. Und leider ist in unserem materiellen Denken, wo nur noch die Zahl und die Produktion und der Verdienst in D-Mark umgerechnet eine Rolle spielte, ist das andere leider Gottes zu stark in den Hintergrund getreten in den letzten Jahrzehnten.
Die beiden nächsten Anrufe.
Herr Kohl, vor Jahren gab es Leute in der sogenannten APO, die wollten dieses System ändern. Ich meine jetzt nicht Leute, die heute zu Terroristen geworden sind. Aber zu dieser Zeit hatte sich doch die CDU zum ersten Hüter dieser sogenannten freien Marktwirtschaften, allem, was dazugehört, aufgespielt. Und heute kommt nun ein Mann in der CDU selbst auf einmal auf die Idee, dass dieses System gar nicht so unbedingt erhaltenswert ist und möchte es ändern. Ist das ein Meinungswandel in der CDU, der rein pragmatischen Ursprungs ist, oder ist da auch ein ideologischer Ansatz in der CDU sichtbar geworden, der vielleicht vor 10 Jahren überhaupt noch nicht sichtbar war?
Welche Fakultät vertritt er? Das war die erste Frage. Zweite Frage, wie lange und wie intensiv hat er sich mit den Problemen der Kybernetik, der Informationstheorie und der Regeltechnik beschäftigt? Dritte Frage, welche Beschreibung hält er für den objektiven Sachverhalt im gesellschafts- und wirtschaftlichen Bereich für zutreffende? Die in erster Näherung von Adam Smith oder die von Karl Marx?
Ich kann wahrscheinlich jetzt mit dem letzten sogar beginnen. Beide sind falsch. Karl Marx baut ja in verschiedener Hinsicht auf Adam Smith auf. Aber ich möchte jetzt einmal eins schieben. Ich spreche hier für mich. Ich spreche nicht für die CDU und einen Meinungswandel oder so etwas in der CDU. Die Frage mit der APO sehe ich so. In der Jugend hat sich zu Ende der 60er Jahre ein Gefühl verbreitet, dass irgendetwas so wahrscheinlich nicht richtig ist. Man wusste aber nicht, dem richtig Ausdruck zu geben, man hat es nicht richtig analysiert. Und man tat nun das, was man in solchen Fällen immer tut, wenn man selbst nicht weiß, was man eigentlich nun anstreben sollte. Man griff auf eine alte Lehre zurück, und das war die von Karl Marx. Und dies ist für in meinen Augen, andere mögen es anders sehen, auch der Hauptgrund, dass diese ganze Bewegung heute gescheitert ist und scheitern musste. Denn Marx mit seinen Theorien, die dann im sowjetischen Kommunismus verwirklicht worden sind oder eben auch nicht verwirklicht worden sind, wie auch immer, ist heute für uns kein Maßstab. Er kann unsere Probleme nicht lösen. Ja, er hatte die damals ja überhaupt noch gar nicht erkennen können und kommen können. Wir sind heute vor völlig neuen Problemen. Aufgrund des Fortschritts, aufgrund des exponentiellen Wachstums, der Steigerung auf allen Gebieten sind wir heute an den Grenzen des Planeten angehen. Herr Marx konnte noch niemals überhaupt im Traum daran denken, dass wir also in einem Jahrhundert an den Grenzen des Planeten oder so etwas angekommen sein könnten. Nun hat sich diese APO aber dieser alten Theorien bemächtigt und ist sehr schnell in eine Sackgasse gelaufen. Und viele haben gemeint, ja, das wird wohl so auch nicht gehen. Das wird so nicht das Richtige sein und die Lösung bringen. Und man hat sich jetzt irgendwie auf konservativere Werte zurückbesonnen. Aber das auch sehr diffus in unserem Land. Keiner weiß so recht, wie es gehen soll, wo die Lösung liegt. Und insofern ist eine Meinungsbildung innerhalb aller Parteien und aller Bevölkerungsschichten, vielmehr glaube ich sogar außerhalb der Parteien, innerhalb der Parteien ist dieser neue Denkprozess eigentlich vielleicht sogar am schwächsten in Gang gekommen, die sich fragen, ja, wohin wollen wir Menschen eigentlich? Was ist eigentlich unser Ziel? Wir können zwar alles, hat ein anderer bekannter Mann gesagt, wir können zwar heute alles, aber was wollen wir eigentlich? Was ist eigentlich noch richtig? Und da sagt die alte Lehre, Steigerung der Produktion, Steigerung des Wachstums, Erhöhung des Glücks und Wohlstand aller. Und das scheitert heute einmal an den planetarischen Grenzen oder wird in wenigen Jahren und Jahrzehnten daran scheitern. Aber es wird noch früher scheitern in den Ländern wie bei uns, die wir von der übrigen Welt total abhängig sind. Wir müssen uns also jetzt auf alte Lebensweisen, das wurde ja heute schon mehrfach gefragt, wir müssen uns auf alte Lebensweisen zurückbesinnen und sagen, was braucht der Mensch erstmal existenziell? Was braucht er zum Leben? Was braucht er, um sein Glück zu erhöhen? Die Richtung, dass er sein Glück dadurch erhöht, indem er Jahr für Jahr mehr verbraucht und wegwirft, die scheint doch wohl heute sogar durch die Praxis überholt zu sein.
Ein bemerkenswertes Zitat, Herr Gruhl. Sie schreiben an einer Stelle, überleben werden am ehesten die Teile der Menschheit, die nach wie vor nur mit einem Bruchteil irdischer Güter auskommen. Und darum werden auch die kommunistischen Völker in der Sowjetunion und in China Katastrophen besser durchstehen. Gerade weil doch der sogenannte Fortschritt bisher nicht so groß war.
Jawohl, weil sie nicht so verwöhnt sind, weil sie nicht so viel verbrauchen, weil sie in der Vergangenheit noch nicht so viel verbraucht haben, zurückhinkten. Ich sage klar, ihr wirtschaftliches System war weniger erfolgreich als das System des Westens. Sobald aber ein System auf seine Grenzen stößt, und das ist heute der Fall, dann schlägt der Erfolg ins Gegenteil um. Derjenige, der am erfolgreichsten war, ist dann derjenige, der zuerst am Ende ist mit seinem Latein. Und wenn wir das nun schon langsam absehen können, und das gilt sogar für die USA, die USA wird in einigen Jahren auch schon fast am Ende ihres Lateins sein, obwohl es früher einmal ein unerschöpfliches Land war, von dem ein Präsident gesagt hat, dieses Land birgt Möglichkeiten für 1000 Generationen. Inzwischen sind nur 5 Generationen vorbeigegangen und das Land ist schon beinahe ausgeplündert in Bezug auf viele Bodenschätze und die USA ist von der übrigen Welt weitgehend abhängig geworden.
Wir müssen zum Ende kommen,
insofern
Dr. Kohl, ja.
Kehren sich heute die Werte um. Und das ist kein Sonderfall in der Menschheit und in der Geschichte. Der totale Erfolg schlägt um zum totalen Misserfolg.
Der Titel »Ein Planet wird geplündert«, das Buch erschien im S. Fischer Verlag. Ja, und wir haben heute mit einer neuen Übung begonnen, unserer Senderei Fragen den Autor. oder den Anrufern wird jeweils jetzt einer verlost, der das gerade besprochene Buch kostenlos von uns erhält. In der heutigen Sendung hat das Los entschieden. Es ist Herr Walter Müller in Köln, Sieglarer Straße Nummer 18. Er bekommt ein Exemplar des Buches von Herbert Kruhl, Ein Planet wird geplündert. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Kruhl, fürs Teilnehmen und Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit Franz Niehl zu seinem Buch Chancengleichheit ohne Chance. Und wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag.